Adi Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Güter, Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarek Abunay.
Hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcasts. Mein Name ist Marco Büter, ich bin bariatrischer Chirurg und leite das Adipositas-Zentrum hier in Zürich mit den beiden Standorten am Universitätsspital Zürich und im Spital Männedorf. Und ich begrüße wie immer meine Co-Moderatoren Andreas Thalheimer.
Hallo, grüße euch alle zusammen. Andreas Thalheimer, wie gesagt, ebenfalls Chirurg, langjähriger Partner von Marco hier in Zürich und Männedorf.
Und Tarek.
Ja, hallo, ich freue mich wieder hier zu sein und das Ganze aus Patientensicht ein bisschen zu betrachten.
Und wie bei jeder guten Podcast-Folge haben wir uns auch heute wieder einen Gast eingeladen, mit dem wir uns unterhalten wollen und auf den wir uns freuen. Heute besucht uns Frau Dr. Susanne Maurer. Hallo Susanne.
Ja, lieben Dank Marco, Andreas, Tarek für die Einladung. Ich leite das Adipositas-Zentrum in Winterthur, bin Internistin und beschäftige mich seit mehr als 25 Jahren auf Weiher mit Adipositas.
Also 25 Jahre, ein reicher Erfahrungsschatz, auf den wir heute im Gespräch gerne zurückgreifen wollen.
Darf ich da gleich mal eine Frage reinwerfen?
Ich habe mich diesmal echt gefragt, wie lange es heute dauert, aber das war mit Abstand das Schnellste.
Du bist seit 25 Jahren speziell in der Behandlung und Betreuung von Adipositas-Patienten beschäftigt. Was hat sich denn jetzt ganz spontan am allermeisten verändert in dieser Zeit?
Die Sichtweise auf die Erkrankung Adipositas, dass wir wirklich verstehen, dass Adipositas eine Krankheit ist, und verstehen meine ich wirklich. Ich habe echt erst vor 2 Jahren einen Glühbirneneffekt in meinem Gehirn gehabt, was Adipositas wirklich ist. Und das kann man so schwer erklären. Ich habe da verstanden, wie Energieregulationsstörung wirklich funktioniert. Ich hatte da so einen Aha-Effekt bei Karl LaRoux-Vortrag. Da ist mir irgendwie ein Licht aufgegangen, wie ich das so, all das Psychische, all das Organische, Biologische, Emotionale, Magen-Darm-Hormonregulatorische verstanden habe. Das hat sich auf jeden Fall absolut geändert.
Also dann klär uns auf.
Ich finde das so schwierig zu erklären. Also für mich ist das wirklich so, vielleicht ist ein bestes Beispiel, warum zum Beispiel bei Menschen mit PTBS, Bariatrie,
PTBS.
Posttraumatische Belastungsstörung, stell dir vor, junge Frau, in der Kindheit sexuell missbraucht, aber nie reflektiert, vielleicht auch selber gar nicht, also verdrängt, nicht gewusst. 25-jährig, ist übrigens eine Patientin von uns, bekommt eine Magen-Bypass-Operation mit 130 Kilo Startgewicht. Und die Frau möchte eine Beziehung, sie möchte gesehen werden, sie möchte wahrgenommen werden, sie möchte eine Intimität haben mit einem Mann. Dann lernt sie einen kennen, auch mir nicht bewusst, dass sie noch nie eine richtige Beziehung hatte vorher. Und dann nimmt sie in dem Jahr, wo diese Beziehung Fortschritte macht, alles an Gewicht wieder zu. Trotz Magen-Bypass-OP. Und ich habe mir dann so vorgestellt im Gehirn, wie das funktioniert, dass wirklich Schutzmechanismen im Gehirn, die sagen, ich darf nicht dünn sein, weil das mich zum Opfer macht für sexuellen Übergriff. Mach, liebes Stoffwechselzentrum, dass du mit deiner Energiebilanz unter dem bist vom Verbrauch, was mir der Bypass mit der Zufuhr erlaubt. Lass mich nicht dünn werden. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wie ich mir vorstelle, wie das im Gehirn reguliert ist, auch biologisch, aber auch interaktiv mit der Psyche, mit all diesen Dingen. Und dass das was Flexibles ist, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Also so habe ich mir das vorgestellt und so habe ich da so ein Aha-Erlebnis gehabt, dass Einflüsse kommen, die wirklich dazu führen, dass man dick bleibt, dass auch Übergewicht einen Grund hat, also sekundäre Gründe hat.
Also ich versuche das mal zu verstehen. Das klingt komplex.
Das ist komplex.
Dass wir auch diesen Glühbirneneffekt haben. Also, dass Übergewicht eine multifaktorielle Erkrankung ist mit einer starken pathophysiologischen Grundlage mit Hormonen, die über den Blutstrom kommunizieren oder über Nerven. Aber dass es natürlich auch eine psychische Komponente gibt, dass es eine soziale Komponente gibt, dass es eine genetische Komponente gibt, das ist ja nicht neu, muss man sagen. Welche dieser Faktoren würdest du denn in deinem Modell als Hauptmechanismus ansehen? Kann man das überhaupt sagen oder ist das so individuell, dass es bei dem einen der Aspekt ist und bei dem anderen ist es dieser Aspekt, der letztendlich dafür sorgt, dass die Gewichtsregulation so dysreguliert ist?
Ja, genau. Es gibt kein Gesetz. Und deswegen gibt es auch keine Lösung. Also so Lösung im Sinne von alles oder eins passt für alle. Also ob das du jetzt so sehen möchtest, eine chirurgische Therapie, eine medikamentöse Therapie. Deswegen kann, ich meine, da sind wir uns ja auch einer Meinung, die Medikamente werden die Chirurgie nicht überflüssig machen. Wenn ich jetzt aus meinem Erfahrungsschatz sehe, aufgrund von Hungergefühl im Kopf oder Hungergefühl im Bauch, haben nur 2 von 10 Patienten unter zum Beispiel einer Therapie mit Saxenda wirklich richtig guten Erfolg. Mhm. Und das liegt da nicht daran, dass...
Darf ich da kurz einhaken? Dass, also jetzt sind wir über die Ursachen der Erkrankung kurz auf das Ansprechen der Medikamente gekommen.
Ja.
Wenn du sagst, 2 von 10 Patienten, ist das ja deutlich unter dem, was wir aus den Publikationen so kennen, oder? Da wird ja häufig von einer Response Rate, also einer Ansprechrate von 70%. Ist das so dieser klassische Moment oder dieser klassische Unterschied zwischen Studiendaten und Real-Life-Data? Also ist die Anwendung im Alltag letztendlich doch unterschiedlich von den Studienbedingungen und erklärt das, dass die Ergebnisse in den Studien dann häufig ein bisschen überschätzt werden? Ist es das, was du meinst?
Nein, das meine ich nicht. Die Ansprechquote ist so, wie sie ist. Das kann man von den Studien auch auf den Real World, also im realen Leben, nachvollziehen.
Mhm.
Es geht darum, dass Menschen nachher sich als, ich sag mal, geheilt oder nachhaltig geholfen oder glücklich oder problemgelöst, weißt du, was ich meine, betrachten. Also, dass sie wirklich das Gefühl haben, es ist gut, es ist gut. Und das meine ich damit. Nicht mhm. Response im Gewichtskontext. Und das ist auch bei den Ursachen so. Das Gewicht ist das eine, aber wie jemand sich noch fühlt. Also wir haben auch Patienten nach Chirurgie, die haben maximalen Erfolg vom Gewicht her. Und dann sind sie unglücklich, weil sie viel Hautüberschuss haben. Dann machen wir eine plastische Chirurgie, dann sind sie unglücklich wegen den Narben. Verstehst du, was ich meine?
Darf ich mal kurz zwischenrein springen? Wir sind jetzt ja ganz tief in die Pathophysiologie eingesprungen und jumpen hin und her. Ich glaube, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen sollten und unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht erst mal so ein bisschen klar machen, was deine Aufgabe, Susanna, ist. Du bist ja die Leiterin eines großen Adipositas-Zentrums in Winterthur und machst jetzt im Rahmen von Kooperationen eine interdisziplinäre Therapie für Betroffene mit schwerem Übergewicht. Also welche Patienten kommen denn eigentlich zu dir? Wo kommen die her? Werden die vom Hausarzt geschickt? Kommen die selber, weil sie von dir gehört haben? Und müssen da irgendwelche Voraussetzungen erfüllt sein, damit man in so eine Praxis wie bei dir gehen darf?
Mein Durchschnitts-Body-Mass-Index bei unserem Patienten ist 42. Und die Patienten haben in der Regel mindestens eine, eher 2 bis 4 Komorbiditäten.
Also Begleiterkrankungen.
Das sind kranke Menschen. Also sind sehr schwer übergewichtige, kranke Menschen. Das ist nicht BMI 28 bis 30. Ich möchte gerne ein paar Kilo Gewicht verlieren. Bei uns kommen Patienten durch den Hausarzt. 99% der Patienten kommen über den Hausarzt, wo der Hausarzt auch wirklich sagt, ja, das. Aber die Patienten fragen auch die Hausärzte. Sie fragen die Hausärzte, dass sie Hilfe möchten. Aber es sind häufig Patienten, die wirklich auch vorbehandelt sind. In der Regel haben sie auch schon eine Diättherapie, also richtige Ernährungstherapie gemacht. Sie haben auch Erfahrung mit Medikamenten. Etwa 30% unserer Patienten hat Vorerfahrung mit Xenical zum Beispiel oder früheren Medikamenten, die mal
Xenical, kannst du noch mal kurz erklären, was Xenical war?
Xenical ist ein Medikament zum Abnehmen, was schon lange auf dem Markt ist, was die Fettaufnahme im Darm reduziert und dadurch eine Gewichtsabnahme macht und auch machen soll. Und das wirkt gar nicht so schlecht, wenn man den richtigen Patienten selektiert hat, oder? Also mein Job ist es wirklich, mir die Barrieren anzuschauen, Barrieremanagement zu betreiben und die Therapie zu, ich sage dazu, dirigieren. Also ich verstehe mich als Orchesterdirigent und sage, der Patient braucht jetzt das Medikament, der Patient braucht eine Bewegungstherapie, weil er eine schlechte Muskelmasse hat. Der andere Patient hat wirklich ein ganz schlechtes Essverhalten, der braucht eine ernährungspsychologische Interaktion.
Machst du das alles in deiner Praxis oder hast du da Kooperationspartner überall sitzen?
Ja, also einiges läuft bei uns. Wir haben mehrere ernährungspsychologische Kollegen in der Praxis. Wir haben digitale Ernährungstherapie bei uns in der Praxis. Wir haben einen assoziierten Psychiater, der mit uns zusammen schafft, vor allen Dingen eigentlich für die richtig psychisch Kranken, also schizoaffektive Patienten, die Medis nehmen, die auch zu Übergewicht führen können. Wir haben mehrere Sporttherapeuten, die uns unterstützen, zu denen ich die Konzepte mache für die Patienten. Und wir haben natürlich viele Kollegen wie ihr jetzt hier im Spital Männedorf, die auch chirurgisch agieren, haben wir auch andere chirurgische Kollegen. Wir schaffen sehr eng mit Diabetologen zusammen, wo wir auch verschiedene Aktionen haben. Also wirklich ein breites Spektrum an Kooperationspartner, die man alle für diese verschiedenen Interventionen oder Diagnostik braucht.
Ich will nochmal auf den Patienten zurückkommen. Die Erwartungshaltung des Patienten. Also du sagst, 99% aller Patienten kommen durch den Hausarzt. Werden die von den Patienten angesprochen schon auf diese Medikamente, die hört man ja mittlerweile in sämtlichen Medien und die kommen dann zu dir und sagen, mach mich mal schlank oder wissen die schon, dass das deutlich komplexer ist?
Das ist extrem unterschiedlich. Wir haben wirklich eine sehr gute Hausarztmedizin. Es ist in der Schweiz mit der Vernetzung zwischen Hausarzt und uns Spezialisten doch ein bisschen anders, ein bisschen intensiver. Aber die Patienten sprechen auch die Hausärzte direkt an. Also die Hausärzte schicken den Patienten, wenn der Patient das möchte. Und sie schicken eigentlich jetzt schon weniger der Patient, der nur auf eine medikamentöse Therapie fixiert ist. Unsere Hausärzte sind da sehr aktiv, klären auch die Patienten auf, dass man nicht nur mit einem Medikament, sondern dass es viel nachhaltiger sein muss, Gewicht zu verlieren, dass es nicht nur ein Medikament eingesetzt wird. Da gibt es auch Vorschriften in der Schweiz, dass zum Beispiel auch eine Rückerstattung von Medikamenten an Ernährungstherapie, Bewegungstherapie gebunden ist. Das wissen die Hausärzte, aber die Patienten wissen das natürlich auch. Und so habe ich selten jetzt noch Patienten, die vor mir sitzen und sagen so, Doc, hier, Spritze her. Das mache ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich erkläre den Patienten dann auf und sage, wenn Sie ein Medikament möchten, wo Sie jetzt nichts anderes machen, ist das eine Selbstzahlerleistung. Das darf Ihnen auch der Hausarzt verordnen. Wenn Sie das möchten, schicke ich Sie da wieder zurück. Ich bin da sehr zurückhaltend mit meiner, also ich versuche meinen Patienten nicht zu bewerten, das steht mir nicht zu. Und ich versuche halt, ihm eine Aufklärung zu bieten und Erklärung, was eigentlich Übergewicht ist und wie ich denke, dass man das am besten diagnostiziert und behandelt.
Spannend. Bekommst du das auch mit von den Personen, die einfach nur 5-6 Kilo zu viel haben und die dann auch zu dir kommen und sagen, hier, ich muss das immer haben?
Das bekommen wir mit, weil wir schon jetzt einen Anstieg an Selbstanmeldungen haben. Wir hatten, wie gesagt, höchstens 1% Selbstzuweiser, so nennen wir die. Wir haben mittlerweile 5% Selbstzuweiser, also das hat zugenommen. Und das sind häufig Patienten mit einem BMI so um 28 bis 30, die das dann wollen. Und ich weise die nicht ab. Ich mache immer einen Termin mit denen, um dieses Aufklärungsgespräch zu führen. Warum ich jetzt das Medikament dann vielleicht doch nicht verordne. Und man darf sich vom Body Mass Index nicht täuschen lassen. Darunter sind hochkranke Leute mit einer Fettleber, mit einer Lipodystrophie, also einer Fehlverteilung von Fettgewebe, die wenig Unterhautfett, wenig Gewicht haben, aber sehr viel Fett im Bauch oder in der Leber und die richtig krank sind und die brauchen auch unsere Hilfe.
Die wissen das wahrscheinlich häufig gar
nicht. Die wissen das häufig gar nicht, genau.
Ja, da kommt es dann eben, weil man eben ja doch BMI fixiert ist. Also es ist also so eine einfache Schwerpunktpraxis hier. Ich behandle jetzt mal übergewichtige Leute. Das ist also offensichtlich deutlich komplexer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die PatientInnen, die sich bei dir melden oder über den Hausarzt zugewiesen werden, sich vor dem ersten Besuch bei dir schon darüber im Klaren sind, wie komplex das Behandlungskonzept sein wird, das sie dort erwartet. Eben, indem du eben versuchst, alle möglichen Aspekte abzubilden. Wie geht das denn praktisch? Also jetzt kommt eine Patientin, das ist ja wie bei euch, auch bei uns so, dass wir es überwiegend mit PatientInnen zu tun haben. Jetzt kommt jemand zu dir, BMI 42, und sagt, ich schaff's nicht alleine. Also wie holst du das ab?
Wir haben da eine ganz klar definierte und strukturierte Vorgehensweise. Wir haben spezielle Fragebögen, erst Verhaltensbögen. Also das ist so ein Stufenkonzept. Es gibt immer einen Standardbogen, der ist sechsseitig. Und dann gibt es Zusatzbögen, die wir ausgeben, wenn wir sehen, dort gibt es ein Kriterium, was angekreuzt wurde vom Patient. Den kann man recht schnell ausfüllen, häufig mit Kreuzchen oder mit Haken.
Und was fragt ihr in dem ersten Fragebogen ab?
In dem fragen wir ab, ob es Dinge gab, die auslösend waren für die Gewichtszunahme.
Warum ist das wichtig?
Weil das häufig eine gewisse Disposition zeigt, die durch eine gewisse Epigenetik, also Umwelteinfluss, zutage getreten ist. Also Gewichtszunahme in den Schwangerschaften ist sowas mit Insulinresistenz. Das hat was mit Zuckerstoffwechsel zu tun, wo auslösend sein kann. Immobilität, also Traumata, man ist immobil, man hat ein halbes Jahr Bettruhe, weil man eine schwere Operation hatte. Zack, das zeigt, ob Stoffwechselrate prinzipiell schon schlecht war, vielleicht gerade noch gehalten wurde. Und dann gab es einen Wassertropfen und der hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Das war halt vorher schon da, aber nicht sichtbar. Und solche Momente zeigen mir das. Oder beispielsweise Weight Cycling. Menschen, die mehr als dreimal über 10% oder 10 Kilo ihres Gewichtes hoch und runter, die haben häufig eine sehr starke Anpassung von ihrem Energiestoffwechsel haben, wenn sie genetisch dazu vorher schon prädisponiert waren.
Und Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Also es gibt unterschiedliche Geschichten, wie es zum Übergewicht gekommen ist.
Ja.
Und was hat das für einen Einfluss dann auf der Therapieempfehlung zum Beispiel?
Ich kann mit diesen Bögen eine Typisierung machen. Also zum Beispiel, ich frage auch, wie lange die Sättigung andauert nach einer Mahlzeit, und die Patienten müssen die Mahlzeit mir auf den Teller beschreiben. Und da gibt es die, die immer eine schnelle Magenentleerung haben, die sind nach 3 Stunden wieder hungrig. Es gibt Menschen, die brauchen über 1000 Kalorien, die werden nicht satt im Gehirn. Und wir können so einteilen, wir phänotypisieren die Leute einerseits nach Essverhalten, also schnelle oder wir sagen dazu hungrige Bäuche, hungrige Gehirne, und Slow Burner, also die Menschen, die wenig Energie verbrennen. Das sind die, die wenig Bewegung haben oder die sehr viel Weight Cycling haben, die möglicherweise eine niedrige Muskelmasse haben. Und wir typisieren dann nach Fettverteilungstyp, weil Lipödem und Schmerzhaftes, also Vermehrung von Fettgewebe an den unteren Extremitäten, wo sehr schmerzhaft ist, ist extrem hartnäckig. Also wir typisieren nach Fettverteilung, nach diesen S-Typ-Verhalten, nach dem Verbrennungstyp und dann auch noch nach den Komorbiditäten. Also das heißt, ich frage natürlich, welche Begleitkrankheiten und Begleitmedikamente jemand hat. Und das heißt, ich typisiere, aber ich mache auch ein Barrieremanagement. Also zum Beispiel, wenn jemand arbeitslos ist, hat er wenig Tagesrhythmus. Wenn jemand einen Job hat und kaum schläft in der Nacht, das heißt nach so 9 großen Ursachenkomplexen, Stress, Schlaf, Psyche, Migration, sozialer Hintergrund, Education, Biologie. Also das sind so Parts, die ich in diesem Bogen gucke. Und dann habe ich einen Typus und dann habe ich Barrieren. Und die Idee ist, je nach Typ und nach Barriere, dann ein Behandlungskonzept zu empfehlen.
Jetzt will ich noch mal einen Schritt zurückgehen, denn bevor der Andi reingegrätscht ist, wollten wir ja auch über Xenical sprechen. Und was für mich bedeutet, dass die Patienten nicht nur eine total vielschichtige Geschichte haben, sondern auch eine sehr lange. Denn wenn du sagst, die haben schon Erfahrung mit Medikamenten, ich bringe Xenical immer in Verbindung, das kam zu Zeiten auf, da ist Bonanza noch im Fernsehen gelaufen. Also ja. Ewig lang.
Ja. Ne? Ende der 90er, ja.
Müssen wir an der Stelle erklären, was Bonanza ist vielleicht, unseren Hörerinnen und Hörern?
Oscar Wright.
Ja, also ich bin Little Joe.
Das ist mir klar.
Ja, kennt jeder, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, also das ist wirklich so, dass die natürlich, ich habe auch 18-jährige 16-Jährige mit einem BMI von 50. Also ich habe wirklich à la Couleur, das kann man nicht pauschalisieren. Aber es gibt eben Patienten, die einen langen Leidensweg hinter sich haben, viele Sachen probiert haben. Und das zeichnet auch die Chronizität aus. Man kann einfach das nicht heilen. Das ist einfach eine irrige Annahme. Nach dem Motto, ich mache eine, auch beim Medikament, wie beim hohen Blutdruck. Keiner würde denken, wenn ich einen hohen Blutdruck habe und ein Medikament gebe und das dann wieder absetze, dass der Blutdruck tief bleibt. Das erwartet keiner. Aber beim Gewicht denken wir, Menschen müssen das dann irgendwann selbst im Griff haben. Durch Willen. Das ist für mich sowas, ja, als ob ich meine Körpertemperatur hoch und runter machen könnte, wie ich will. Na, ich kann mich auch eine Stunde draußen hinstellen, dann werde ich wahrscheinlich von 36 Grad auf 35,5 runterkommen.
Ja, im Moment nicht.
Nein, aber wenn ich richtig zittere, wenn ich richtig Muskelzittern habe, ne? Kriege ich das nicht hin, oder? Weil mein Körper arbeitet dagegen.
Ja, also der finde ich gut, dass du das sagst. Das ist ein Beispiel, was ich sicherlich dann auch in meiner Sprechstunde aufgreifen werde, weil das Beispiel, was wir meistens verwenden, ist, dass im Prinzip Hunger, ja, das, wenn man jetzt Hunger, Appetit, Lust zu essen mal als den Begriff Hunger verwendet, dann ist das natürlich ein starkes Signal des Körpers. Das ist ein überlebenswichtiges Signal des Körpers. Ja, es gibt ein paar Signale, die man als Mensch nicht ignorieren kann. Und ein vergleichbares Signal zu Hunger ist für mich immer Luft holen. Und dann ist der Vergleich zu einer Diät, was in meiner Welt nichts anderes ist als das Ignorieren eines Hungerempfindens, nichts anderes als Luft holen. Und Luft anhalten, das kann man trainieren. Kann man üben. Andi macht das zum Beispiel gerne. Das ist das Apnoe-Training und dann kann man an Weltmeisterschaften teilnehmen und kann Apnoe tauchen. Aber egal, wie gut du trainiert bist.
Du musst irgendwann.
Irgendwann musst du wieder Luft holen. Und das beste Beispiel ist dann, wenn man den Patienten noch daran erinnert, wie man Luft holt, nachdem man mal 40 Sekunden die Luft angehalten hat. Und dann ist der Vergleich gar nicht so schlecht. Also Diät ist wie Luft anhalten, nämlich das Ignorieren eines überlebenswichtigen Signals. Und was unsere Patienten von Normalgewichtigen unterscheidet, ist, dass aufgrund von pathophysiologischen Zusammenhängen, die wir noch nicht alle ganz begriffen haben, dieses Hungergefühl viel häufiger und viel stärker kommt als bei einem Normalgewichtigen.
Susanne, wenn du die Patienten im Gespräch hast, hast du das Gefühl, dass sie selbst stigmatisiert sind? Machen sie sich selber Vorwürfe über die Situation, in der sie sich gerade befinden?
Absolut. Also sie können ja gar nicht, also selbst wenn ich ihnen sage, würdest du von dir denken, dass du deinen Blutdruck selbst runterkriegst? Oder was würdest du denken, wenn ich dir sage, gut, du hast Brustkrebs? Wir wissen, dass 50% Genetik ist und 50% Umwelt. Und wir wissen ganz genau, dass fettreiche Ernährung mehr zu Brustkrebs führen kann. Was würdest du sagen, wenn ich dir jetzt sage, jetzt ernähr dich erstmal ordentlich und beweg dich und dann überlege ich mir, ob ich dich operiere? Also wie würdest du das finden? Das würdest du ganz furchtbar finden. Und das tun wir aber, wenn wir dem Patient sagen, ja, jetzt verhalte dich erstmal richtig gut und dann überlege ich mir, was ich für eine Therapie mit dir mache, oder? Und die Patienten denken das aber von sich. Sie denken, dass sie das machen müssen und schaffen müssen, damit sie wert sind. Und da kommt schon wieder das Thema, was völlig dyston ist. Das ist nämlich so wenig Selbstliebe oder Selbstwertschätzung, wie man nur irgend haben kann, dass sie nur dann wert sind, eine ordentliche Therapie haben zu dürfen. Und das finde ich ziemlich schräg.
Ja, es ist das einzige Beispiel in der Medizin, wo man eine wirksame Therapie einem Patienten vorenthält und ihn bittet, vorher erst zu zeigen, dass er es mit einer Therapie, von der wir wissen, dass sie weniger gut oder weniger erfolgreich ist, gezeigt haben, dass es so nicht geht.
Ja.
Darf ich auf diesen multifaktoriellen, vielschichtigen Aspekt der Erkrankung Adipositas nochmal eingehen? Du hattest da deinen Fragebogen erwähnt und die ganzen unterschiedlichen, sag ich mal, Varianten der chronischen Erkrankung und Barrieren aufgezeigt. Du hast ja jetzt, hättest ja das noch weiterführen können. Ich habe das Gefühl, du hättest uns noch 15, 20 verschiedene Varianten sagen können. Aber Realität ist ja auch, dass wir eigentlich nur zwei wirksame Therapiemethoden haben. Also
nein.
korrigier mich, was sehe ich falsch?
Ja,
also ich sage ganz kurz, was ich meine mit zwei Varianten. Das sind die medikamentösen Therapiemethoden und das sind die operativen Therapiemethoden.
Mhm. Absolut, also da widerspreche ich nicht. Ich versuche, bei den Medikamenten habe ich ein bisschen mehr Spielraum, auch aus der Erfahrung, weil wir natürlich es in Deutschland, wo ich herkomme, bis 2008 habe ich in Deutschland gearbeitet, auch nicht so einfach hatten mit den Medikamenten und auch da schon Erfahrung sammeln durfte. Beispielsweise bei einem Patient mit Übergewicht und Migräne ist Topiramat nicht so schlecht. Bei einem Patient mit einer Binge-Eating-Disorder, also einer Essattackenstörung, Depressivität und Übergewicht ist Wellbutrin, Naltrexon nicht so schlecht. Also man, und das kann man alles kombinieren. Und das sind so Sachen, die ich viel intensiver einsetze. Ich habe wirklich auch nicht nur ein Medi, wo ich einsetze.
Also okay, vielleicht ist meine Sicht der Dinge, dass die konservative Therapie als nur eine Therapie gelten hat.
Ja,
ist eine klassisch chirurgische Sicht, das gebe ich zu. Es hat wahrscheinlich dann noch deutlich mehr Medikamente. Aber ich meine, die Wahrnehmung der medikamentösen Therapie des Übergewichts wird ja aktuell sehr geprägt von den GLP-1-Rezeptor-Agonisten, die den Markt komplett verändert haben und auch die medikamentöse Therapie verändert haben. Gott sei Dank, muss man ja sagen. Und das andere, was du erwähnt hast, Topiramat, Wellbutrin, das sind ja Medikamente, die gibt es schon länger, aber die haben sich ja nicht durchgesetzt eigentlich. Ist das, also was ist jetzt neu? Also weißt du, was ich meine? Also
ja, das Neue
ist deine Erkenntnisse aus dem Fragebogen, wie schaffst du es, die, und jetzt sage ich es einfach mal, auch evidenzbasiert, also auf die jeweiligen Bedürfnisse der Patienten anzupassen?
Also es gibt schon durchaus gute Studien, aber du musst dir immer vorstellen, Studien sind populationsbezogen. Du kannst zwar sagen, durchschnittlich bei einer Population XY, die du bestimmt charakterisiert hast, macht es eine Wirkung von 5 Kilo. Wenn ich aber einen Patient habe mit einer richtig schweren Migräne, die dann immer gegen ist, wenn sie ihre Schmerzen hat, dann hat Topiramat mit 20 Kilo Gewichtsabnahme einen hervorragenden Effekt gehabt, oder? Und die Kunst ist, das zu können, diesen Patient zu filtern, diesen Patient zu typisieren. Es gibt erste Daten zum Thema Typisierung. Ich weiß nicht, ob du das Paper 2021 publiziert, gab es ein Paper zu dem Thema Phänotypisierung nach medikamentöser Therapie. Da wurde eben Fenteramin, noch andere Therapien, die in den Staaten erlaubt sind, das ist eine amerikanische Studie gewesen, wurde typisiert. Die Patienten wurden eingeteilt nach diesen hungrigen Gehirne, hungrige Bäuche, Slow Burning. Und dann hat man die mit unterschiedlichen Medikamenten therapiert. Und dann hat man herausgefunden, das waren über 900 Patienten, das ist jetzt auch nicht so eine kleine Studie gewesen, hat man herausgefunden, dass 16,8% versus 9% untypisiert versus typisiert.
Also, wenn ich das so richtig verstehe, kommt die medikamentöse Therapie unnötigerweise schlechter weg, weil sie möglicherweise undifferenziert eingesetzt worden ist und weil es viele Aspekte gibt, die es dabei zu berücksichtigen gilt. Und du versuchst das in deiner Praxis anders zu machen.
Ja, also
das ist ja extrem arbeitsaufwendig, oder? Das
sind
lange Prozesse. Also man kommt jetzt nicht zu dir und hat dann nach 2 Wochen fertiges Rezept und Konzept, sondern das, oder? Das ist auch viel Try and Error, wie man
absolut
sagt, oder?
Absolut, absolut. Weil es nicht wirklich gute diagnostische Tools gibt. Also ich helfe mir mit Fragebögen, ich kann ein bisschen mit neuen, also es gibt ja wirklich auch neue Testverfahren, wie du Insulinresistenz im OGT mit 5-Punkt-OGT messen kannst, das haben die Maastricher publiziert. Ich gucke mir alles Neue an und dann probiere ich das aus. Und jetzt gibt es irgendwann Biomarker für Ernährung, gibt es Ende Jahr, kommen die großen Studien und dann versuche ich zu sagen, was könnte ich jetzt davon benutzen, um meine Diagnostik zu verbessern, damit ich individueller behandeln kann. So gehe ich da vor.
Das heißt, es ist ja eine klassische zielgerichtete Therapie. Also in der Medizin sprechen wir von einer Targeted Therapy. Das ist ein Ansatz.
Ja, ja.
Habe ich persönlich noch nie gehört, dass das in der konservativen Adipositas-Therapie breitflächig eingesetzt wird.
Würde es auch nicht.
Weil?
Schwierig zu beantworten, weil...
Wir sind unter uns, du kannst freisprechen, Susanne.
Nein, das ist wirklich schwierig zu beantworten. Das wird schon getan, es gibt ja Studien dazu, aber die sind wirklich, jedes Mal, wenn ich darüber rede, dann merke ich zum Teil, wie abhängig das ist von dem System. Ich habe am Dienstag in Deutschland einen Vortrag gehalten zu genau diesem Thema vor 250 ärztlichen Teilnehmern online. Und dort wird gestritten darüber oder in dem Chat wird darüber gefragt, ist Oviva-Therapie budgetiert oder nicht?
Darf ich da, ist es nicht auch, ich meine, du beschäftigst dich nach 25 Jahren, hast du gesagt, mit dem Krankheitsfeld Adipositas. Das macht man ja nur, wenn man das gerne macht, oder?
Das ist so.
Ja, nein, das ist ja einfach Fakt, oder? Und ja. Man muss die Patienten mögen, man muss Menschen mögen, man muss sich aber auch für dieses Bild oder Krankheitsbild faszinieren können.
Ja.
Und ich behaupte jetzt mal, dass diese Stigmatisierung, die der Andreas gerade schon angesprochen hat, in deinem Alltag keine Rolle spielt.
Nö. Also nicht bei mir persönlich.
Aber wie viele Kolleginnen und Kollegen jetzt mal so vom Gefühl her haben denn noch, auch wenn sie adipöse Patienten behandeln, diese, ich würde ich mal sagen, veraltete Sichtweise des Erkrankungsbildes und denken halt doch, dass es was mit Willen zu tun hat und doch mit Charakterstärke
willst du eine,
und
willst
Einsatz.
Du eine ernste, wahrhafte Antwort?
Ich will eine ehrliche Antwort.
Eine ehrliche? Alle.
Alle.
Und nicht böswillig, nicht böswillig.
Nein, das ist ein Aufklärungsproblem, ja. Weil das hält sich ja, also mir ist es wichtig, es hält sich nicht nur in der Laiengesellschaft. Wir beobachten das bei den Patienten. Die kommen schon mit einem Schuldgefühl zu dir, weil sie das Gefühl haben, ich schaff's ja nicht anders, ich brauche Hilfe. Aber es ist eben auch in den behandelnden Kreisen, in den professionellen Kreisen, wo man eigentlich erwarten sollte, dass es nicht so ist, ist es ja auch so. Und wenn du deinem Patienten gegenüber sitzt und immer das Gefühl hast, der ist ja eigentlich selber schuld an dem, was er da hat, dann wirst du so die Geduld, die man braucht für das, was du da aufbietest, oder? Ich probiere das Medikament. Nee, das funktioniert nicht aus diesem und diesem. Wir probieren was anderes. Wenn man beim ersten Scheitern schon denkt, na, der hat es ja gar nicht richtig eingenommen. Ah, ist ja klar, der hält sich gar nicht an die Diätregeln und so. Wenn man immer den Therapiemisserfolg mit der Persönlichkeitsproblematik des Patienten verbindet, dann ist das ja gar nicht zu schaffen. Also das wäre für mich eine nachvollziehbare Erklärung, warum sich das nicht auf breiter Basis durchsetzt.
Ja, das hat tatsächlich was mit deinem eigenen Mindset zu tun. Also zum Beispiel, was ist mein Job? Mein Job ist nicht, den dünn zu machen. Ist nicht mein Job. Sondern mein Job ist, dass es besser geht, dass ich immer da bin, ich bin parat, ich warte, ich bin aber nicht der macht. Der Patient muss die Entscheidung treffen, der Patient muss sagen, ich mache das jetzt. Und da gab es einen wichtigen…
Macht was?
Er entscheidet.
Über was? Was meinst du?
Was passiert? Also du musst dir das wie Fußballspiel vorstellen.
Meine Welt.
Jetzt
ich bin
in die
drin.
Welt,
ich
der bin, sich ja. auskennt.
Ja. Also du musst dir das so vorstellen, mein
da
Job ist…
unterschiedliche Meinungen, wenn ich das
sage. Mein Job ist nicht, dass ich jetzt einen Ball spiele, sondern ich spiele dir den Ball zu und du entscheidest aber, was du mit dem Ball machst. Und mein Job ist nicht, dass es nach gut läuft, sondern nur, dass du nachher eine Entscheidung getroffen hast. Also nur ein Beispiel. Du bist jetzt beim Patienten, sitzt vor mir und sagst, und ich sage… Wie sieht es denn aus, Ihr Tagesstruktur beim Essverhalten? Sie essen eigentlich nie Frühstück und abends kommen Sie nach Hause nach dem Job und dann haben Sie es ganz schwer und snacken. Und das fällt Ihnen schwer, gell? So und dann sage ich, wie wollen wir ein Esstraining machen? Was denken Sie? Das heißt, ich spiele den Ball zum Patienten und so, nein, das schaffe ich nicht. Ich habe, mein Job ist 12 Stunden lang, ich kriege das nicht hin. Dann sage ich, gut. Dann frage ich manchmal noch, was kriegen Sie denn hin? Oder ich frage, okay, darf ich Sie mit einem Medikament ein bisschen unterstützen, dass es Ihnen einfacher fällt? Dann sagt der Patient, oh, ich habe Riesenmühe mit Spritzen. Ich kann das nicht nehmen. Ich kriege das nicht hin. Ich kann die nicht nehmen. Ich kann mich nicht stechen. Dann sage ich, gut, Sie sind ja schon vortherapiert. Sie haben 2 Jahre schon konservative Therapie. Sie haben BMI von 45. Haben Sie denn mal über eine bariatrische Operation? Oh mein Gott, das ist ja was ganz Furchtbares. Nein, das mache ich nicht. Dann frage ich den Patient, habe ich Sie richtig verstanden? Momentan ist es nicht möglich, etwas zu tun. Wollen wir in 3 Monaten nochmal gucken? Und das ist mein Job. Nur das. Nicht, dass der Patient etwas tut. Und wenn du so rangehst an die Situation, ist die Tür immer offen. Immer. Und ich habe den Patienten nicht gemaßregelt, nicht bewertet und nicht diskriminiert. Ich habe alles angenommen, was er mir geboten hat. Jetzt geht nicht. Aber Adipositas-Therapie geht nicht, wenn der Patient nicht veränderungsfähig ist. Das hat mit Wollen häufig gar nichts zu tun. Die Barrieren sind in dem Moment nicht überwindbar. Und das kann man akzeptieren.
Tarek?
Also Applaus. Ich sehe das genauso. Und ich glaube, es gibt wenig Ärzte, die sich diese Zeit nehmen, das ganze Thema mal so anzugehen und so auseinanderzudröseln.
Darf ich da trotzdem noch mal kritisch nachfragen?
Sehr selbstverständlich.
Damit ich das richtig verstehe, weil eine Entscheidung für oder gegen eine Therapie ist ja ein aktiver Prozess.
Absolut.
Wenn wir jetzt darüber reden, dass wir es mit einer chronischen Erkrankung, einer lebensverkürzenden Erkrankung zu tun haben und wir bei dem Beispiel bleiben, was du vorher gesagt hattest, wir bleiben bei einem Krebsbeispiel, oder? Dann käme ja kein Arzt darauf, auf die Idee, dem Patienten zu überlassen, ob er jetzt oder in 3 Monaten mit der Chemotherapie beginnt.
Ja, da darf ich noch eins dazufügen. Meine Pflicht ist es natürlich, den Patienten aufzuklären über die Konsequenzen einer Nichtentscheidung.
Ja, also ich sehe das auch anders, Marco. Das Recht auf Nichttherapie hat jeder Patient. Das ist freier Wille. Deine Aufgabe ist es, die Patienten aufzuklären über die Konsequenzen ihres Handelns oder Nichthandelns. Ob das dann in eine Therapie endet, ob das jetzt hier eine Chemotherapie im Rahmen einer onkologischen, also einer Krebserkrankung ist, ob das eine medikamentöse oder Lifestyle-Therapie, respektive bariatrische Therapie im Zusammenhang mit der Adipositas ist, ist aus meiner Sicht eigentlich irrelevant. Der Patient hat das Recht, das gute Recht auf Nicht-Therapie.
Absolut, das meine ich auch gar nicht, das will ich niemandem absprechen, aber ich glaube, dass in diesem Gespräch, was die Susanne da gerade nachgespielt hat, dieser Aspekt eben ein ganz wichtiger ist. Und darauf wollte ich eben auch hinaus, dass man dem Patienten eben, wenn man ihn entscheiden lässt, was vollkommen legitim ist, in jeder Erkrankung übrigens, letztendlich auch bei einer Krebserkrankung, auch wenn uns das immer schwerfällt, aber man muss ihm die möglichen Konsequenzen eben aufzeigen.
Korrekt.
Eben, und das war mir ein Aspekt, der
absolut
wichtig ist.
Absolut, also das hätte vielleicht noch da kommen müssen oder hätte ich sagen müssen, dass es mein Job ist, es einem Patienten möglichst so gut zu erklären, was das Problem ist, dass er es auch wirklich versteht und nicht abstrakt. Also wir haben so wirklich Beispiele, ich nehme immer das Hausmodell von Karel Larue, wo ich erkläre, wie die Thermostatregulation mit viel Hitze im Haus und Gewicht funktioniert und erkläre auch, was passiert, wenn zu viel Hitze im Ofen ist, dass der dann kaputt geht.
Ich glaube, das musst du den Hörerinnen und Hörern kurz ein bisschen genauer erklären,
also,
was das Beispiel ist.
Du kannst dir vorstellen, du hast ein Haus und in deinem Haus ist die Wärme das Gewicht oder das Fettgewebe. Und du hast zu viel Fettgewebe, sprich zu viel Wärme im Haus. Normalerweise misst der Thermostat im Gehirn, dass zu viel Wärme da ist. Theoretisch agiert er dann und sagt dem Heizofen im Keller, du musst nicht so viel Öl, Kohle, Gas reinfeuern. Aber diese Kommunikation funktioniert eben nicht. Das ist die Krankheit, die Störung. Und es macht einen Unterschied, ob du sozusagen einen dicken Betonpanzer ums Haus hast oder ob die ganze Wärme in deinen Geräten hockt. Sprich in deiner Waschmaschine, in deinem Spülautomaten oder was auch immer. Und das macht dich dann krank und das macht einen Unterschied. Und diese Krankheiten sind dann eben, dass du einen Herzinfarkt kriegen kannst, dass du eine Nierenschwäche kriegen kannst und das macht dein Leben schlecht und du bist immobil und vielleicht gerade dann, wenn du in Rente gehen willst, ist dann dein Leben, wie du es dir vorgestellt hast, vorbei. Oder du stirbst auch 10 Jahre früher, wenn wir nicht jetzt etwas machen. Und das ist natürlich die Aufklärung, die ich machen muss, damit der Patient auch wirklich sagen kann, jetzt mache ich nichts.
Jetzt klingt das ja alles so, als ob ja, die Situation in deiner Praxis, bevor du eine klassisch internistische Therapie beginnen kannst, erstmal so eine Art Psychotherapie ist.
Yes!
Also du musst abschätzen, wie ist die Motivationslage, was ist denn die Story behind, wenn jemand sagt, er will jetzt nicht behandelt werden, etc. etc.
Ja, das ist so.
Wie hast du diese Kompetenz erarbeitet? Ist das eine reine Erfahrung? Hast du eine Ausbildung? Wie dürfen wir uns das vorstellen im Alltag?
Ja, ich habe als junge Ärztin, wo ich angefangen habe, ganz viel, ganz schlimme Sachen erlebt. also auch mit meiner eigenen Geschichte, wie man es schlecht machen kann. Und habe dann gesagt, nee, das kann nicht so sein, ich muss irgendwie das lernen. Und ich habe wirklich angefangen, erstmal Ernährungsmedizin als Zusatz. Habe ich gedacht, das ist der Stein des Weisen. Habe ich gedacht, nee, ist es nicht. Dann habe ich Sportmedizin-Ausbildung gemacht und gedacht, ist der Stein des Weisen. Nee, ist es nicht. Dann habe ich Psychosomatik-Ausbildung gemacht. Habe ich gedacht, oh, jetzt verstehe ich schon ein bisschen besser. Und jetzt, seit letztem Jahr, mache ich eine Ausbildung. Das ist eigentlich eine Traumafolgetherapie. Oder du kannst auch sagen, es geht um das innere Kind. Also es geht darum, Dinge, die du mit Selbstwert und Selbstliebe verknüpfst, weil das ist eine ganz tiefe Kiste bei Menschen mit Adipositas. Das kann man therapien mit einer sogenannten IRRT. Das ist so eine Imaginationstherapie. Das habe ich gerade gelernt und das probiere ich jetzt. Und das ist sensationell. Und das ist eine emotionale Verarbeitung von das, was du kognitiv weißt.
Also es ist ein dauernder Fortbildungsprozess, der auch noch nicht ganz abgeschlossen ist.
Ja, wahrscheinlich wird der nie abgeschlossen sein.
Und du sagtest gerade, also das ist ja ein ellenlanger Prozess, festzustellen, ist der Patient therapiewillig, sage ich jetzt mal, oder therapiefähig, eher.
Auch ne, zwei verschiedene Sachen.
Genau, ja. Das trifft es eher, therapiefähig. Ich denke immer, wenn man in deine Praxis kommt, dann ist der Drop doch eigentlich gelutscht. Also die Entscheidung ist doch eigentlich gefallen, dass der Patient sagt, ja, ich muss jetzt irgendwas machen. Wie viel Prozent der Patienten, die zu dir kommen, haben denn oder bei wie viel Prozent kommst du zu dem Ergebnis, dann warten wir nochmal 3 Monate?
Das ist schon eher selten der Fall. Das ist zum Anfang tun ganz viele. Also ich würde mal sagen, wirklich so 95% der Patienten, die angemeldet sind, fangen auch an. Die anderen 5% merken, naja, ist doch nicht so mein Thema, weil ich nicht die Spritze geben will oder weil ich nicht die OP machen will. Also wir haben so einzelne Fälle, die kennt ihr auch. Patienten, die sind der Meinung, sie haben jetzt ein Anrecht darauf, dass das so laufen muss. Fertig. Und das ist selten der Fall. Meist fangen sie an und merken dann, es geht nicht richtig, so wie sie sich's gewünscht haben. Und dann geht's ans Eingemachte, sage ich immer. Und dann gibt's schon Patienten, wenn ich sage, ja, 20 Kilo Gewicht verlieren ist eine Challenge. Dazu muss ganz viel im Leben anders laufen und irgendwo musst du das ja schaffen. Du musst Zeit haben, du musst dich damit auseinandersetzen. Es muss in deinem Frontalhirn präsent sein, dieses Thema. Und wenn du 12 Stunden arbeitest, noch deine Kinder versorgen willst, musst, alleinstehend bist, nicht richtig schlafen kannst, dann wie soll denn das gehen, oder? Und natürlich ist das auch keine Lösung zu sagen, na dann kündigen sie jetzt ihren Job. Das geht nicht. Der Patient muss selbst intrinsisch dazu kommen, irgendwie ist meine Lebensplanung nicht richtig, ich muss mich darum kümmern, damit ich parat bin, noch andere Dinge schaffen zu können. Und das ist ein Thema, wo du eine Reflexion gibst. Also ich bin eigentlich manchmal nur Spiegel oder eigentlich habe ich ein Bild, das zeige ich manchmal dem Patient, da stehe ich hinter dem Patient, halte meine Hand an den Rücken, habe eine Laterne und stehe im dunklen Haus und sage, schau, da ist Tür A, B und C. Die Tür A sieht so und so aus, wir können jetzt da reingehen und da erwartet dich mutmaßlich erstens, zweitens, drittens. Tür B ist so. Und dann sagt der Patient, ich bin da, du spürst mich, ich habe die Laterne, ich helfe dir, aber gehen kann ich nicht für dich. Und so Bilder, mit so Metapher, ich arbeite extrem viel mit Bildern und Metapher, um dem Patient nicht mit einer Frontalkonfrontation, ja, du willst ja nicht oder du gehst ja nicht oder du kannst ja nicht, dass ich das sein lasse, dass das nicht passiert, weil das macht die Tür, das schlägt die Tür immer vor der Nase zu. Und dann können Patienten sich öffnen, wenn du so rangehst. Und das ist eigentlich das Thema, nicht? Also der Patient sagt, okay, ich denke jetzt mal über meinen Job nach. Dann kommst du nach einem halben Jahr wieder und sagst, ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe jetzt einen Job, wo ich nur 50% arbeite. Jetzt reden wir wieder drüber.
Also ich will nochmal den Prozess beleuchten. Also ich als Patient gehe zu meinem Hausarzt und der Hausarzt
überweist
mich zu dir. Mhm. Das ist Variante 1. Variante 2 ist wahrscheinlich, dass ich auch als Selbstzahler die Möglichkeit habe, einfach sofort bei dir anzumelden.
Ja, in der Schweiz ist ja Luxus. Das heißt, wenn du ein BMI über 30 hast, dann musst du nicht selber bezahlen. Auch wenn du den BMI da drunter hast, dann gucke ich immer nach Zusatzerkrankungen, ob jemand jetzt eine Dyslipidämie, also Fettstoffwechselstörung hat oder erhöhte Leberwerte hat oder bei Frauen manchmal Probleme mit der Fertilität, dass also hormonelle Störungen da sind, weil dann habe ich die Möglichkeit, über die Krankenkasse über diese Krankheit abzurechnen.
Aber das machst du, das mache ich dann nicht der Hausarzt.
Das macht nicht der Hausarzt, genau, das mache ich. Bei mir muss der Patient nur dann eine Überweisung bringen, wenn er in dem sogenannten Hausarztmodell ist, das ist eine spezielle Situation in der Schweiz, dann ist der Patient verpflichtet, über den Hausarzt zu kommen. Sonst kann sich jeder Patient auch bei mir melden. Ich gucke mir dann die Akte an und ich habe schon natürlich so eine gewisse, ich muss triagieren, wenn ich jetzt einen 17-Jährigen mit einem BMI von 50 kriege, den nehme ich vor. Logisch, wenn ich eine Patientin mit einem BMI von 27 habe, die sonst wenig Begleitkrankheiten habe, dann muss ich triagieren. Aber ich versuche, keinen Patient abzuweisen oder zumindest einen Patient, wo ich denke, naja, der ist vielleicht nicht so krank, versuche ich zumindest auch anzuhören.
Okay, dann haben wir jetzt die Situation, also ich schlage vor, wie der Patient dich erreichen kann, das werden wir in den Shownotes verlinken, auch die ganzen Kontaktinformationen. Aber du sagtest jetzt ein 6-seitiger Fragebogen. Füllt der Patient den vor dem Besuch aus und lässt er den schon zukommen?
Ja,
oder?
Ja. Also wir haben, es gibt so einen Modus operandus, dass die Patienten werden über die Hausärzte angemeldet, dann kontaktieren wir den Patienten per E-Mail und sagen ihm, was er bringen muss, auch an Vorinformationen, damit wir überhaupt anfangen. Und das ist schon so eine gewisse Barriere, weil da zeigt sich auch eine gewisse Basismotivation. Wer das nicht machen kann, und das ist wirklich einfach, kann ich nicht helfen, oder? Also wenn ein Patient nicht mal einen Bogen ausfüllen kann, dann ist schwierig. Und aber wir haben auch Patienten, die sind behindert. Da kommen dann die betreuende Person und da mache ich ein Interview mit der betreuenden Person. Also das ist nicht eine Frage von Kognition, oder?
Aber in diesem Fragebogen mal eine rein Interessefrage von mir. Wie ehrlich sind denn da die Patienten?
Sehr ehrlich, ganz ehrlich. Ich habe fast keine Patienten, die irgendwie lügen oder das ist nicht wie in Deutschland. Also das auch meine Erfahrung. Sorry, entschuldige bitte. Das wollte ich jetzt nicht, das sollte nicht so rüberkommen. Es ist wirklich so, dass. Es ist wirklich so, dass wir sind recht bekannt, wir sind auch recht etabliert. Und die Hausärzte kennen uns alle in unserer Umgebung und die reden auch darüber, die Patienten reden untereinander. Ich glaube, wir haben einen Ruf, aber das kann ich natürlich immer nur subjektiv sagen, wo der Patient da gar nicht auf die Idee kommt, dass das nötig wäre. Also ich weiß es nicht, aber ich kann nicht an einen Fall mich erinnern, wo jemand mal ganz grob, vor allen Dingen willentlich, natürlich ein Patient kann manche Sachen nicht richtig einschätzen. Und in seiner Geschichte, dazu frage ich ihn ja auch, wenn ich jetzt im Bogen etwas sehe, also ich hatte jetzt einen Patient, der hatte ein Schädel-Hirn-Trauma gehabt und der hat eigentlich vor dem Schädel-Hirn-Trauma zwischen seinem 20. und 25. Lebensjahr 50 Kilo zugenommen. Und dann frage ich, was ist denn da passiert? Du hast da nichts drüber geschrieben. Und dann kommt, sage ich, ja, das habe ich mich nicht getraut. Dann kommt sowas. Aber das ist ganz klar, du musst eine Bindung immer persönlich aufbauen, indem du mit einem Mensch gegenüber sitzt. Der muss ja Vertrauen haben, um bestimmte Sachen zu erzählen. Oder Traumatisierungen, sexuelle Übergriffe, das schreiben Patienten nicht in den Bogen rein, oder?
Also das klingt faszinierend, wenn ich das sagen darf. Auch diese starke emotionale individuelle Bindung, die du dann ja mit ganz vielen Patienten eingehst oder eingehen musst auch, oder? Um Verständnis für die jeweilige individuelle Situation zu haben. Also kenne kein anderes Beispiel, ist mir tatsächlich nicht bekannt und ich bin auf vielen Kongressen unterwegs, wo jemand das so versucht, konsequent umzusetzen. Jetzt kleinen Cut. Wir sind ja, wie ich eingängig gesagt habe, auch bariatrische Chirurgen. Wo hat denn die bariatrische Chirurgie oder die bariatrisch-metabolische Chirurgie ihren Platz in diesem Behandlungsmodell?
Absolut. Also das ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Also das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ich mache nicht eine Therapie, das eine oder das andere, sondern ich sage, das, was jetzt wichtig zu therapieren ist, was hilft, das wird gemacht. Und was der Patient natürlich auch möchte oder er muss es verstehen, aber aufgeklärt sein und wenn er dann möchte. Oder?
Also so habe ich das auch verstanden, ja. Aber wo ist…
Also ich mache das ganz klar auch nach unseren Guidelines, nach SMOG-Guidelines. Ich kläre alle Patienten prinzipiell auf nach der Adipositas-Abklärung, nach diesem Typisieren kläre ich sie auf. Formell erfüllst du die Kriterien von der SMOG, dass auch eine chirurgische Therapie für dich in Frage käme?
Ganz kurz für die… Nicht-Schweizer Hörer, die SMOP ist die Schweizer Gesellschaft für Adipositas-Chirurgie, also Swiss Society for the Study of Obesity and Morbid and oh Jesus, ich bin der Präsident, ich sollte das
wissen. Ich wollte gerade sagen, wer ist denn der Präsident, Marco?
Die Swiss Society for the Study of Morbid Obesity. Exactly, genau.
Ja.
Oh je.
Also ich gucke immer, also das gehört dazu. Also du musst dir so vorstellen, wenn ich diese Typisierung gemacht habe, dann erzähle ich dem Patient, du könntest machen. Erstens, zweitens, drittens, viertens und Chirurgie. Und der Patient hat dann schon eine gewisse Überlegung ja für sich gemacht, was für ihn in Frage käme. Und das ist auch tatsächlich so, dass wir eher konservativ, ich komme ja auch aus einer konservativen Schule, in der Deutschland hat man ja auch deutlich weniger zu den Zeiten, wo ich das gelernt habe, operiert, logisch, oder? Und deswegen hatten wir, habe ich auch in der Schweiz, bin ich eins der Zentren, die meisten konservativen Patienten hat. Also wir haben über 3.500 Patienten aktuell, die aktiv sind und davon sind etwa 55-60% konservativ, aber die anderen sind chirurgisch oder Nachsorgepatienten. Und das ist auch ein Prozess und 50% der Patienten mit einem BMI über 35, die bei mir zum ersten Mal sitzen, zum Teil auch schon die Kriterien erfüllen oder nahe dran sind, die Kriterien nach unseren Guidelines zu erfüllen, werden innerhalb von 4 Jahren chirurgisch. Und das sind Patienten, die zum Anfang gesagt haben, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil sie natürlich viel zu wenig Informationen darüber haben, oder? Und das sind übrigens meine erfolgreichsten Patienten, weil die sind gewohnt, konservativ zu schaffen. Die machen Ernährung und Bewegung und das sind meine bestoperierten Patienten, weil die brauchen ein bisschen mehr Hilfe aus medizinischen, klar ersichtlichen Gründen. Und die laufen dann auch chirurgisch perfekt. Und deswegen ist die Chirurgie, so, ich sehe das völlig unemotional, ist ein ganz wichtiger Bestandteil all meiner Pfeile, die ich im Köcher habe und die ich verschieße, wenn ich denke, dass das jetzt richtig ist. Und es gibt auch Patienten, die, sage ich, es macht nicht so viel Sinn, sie dafür zu überreden, aber es macht Sinn, dass wir jedes Mal nachfragen, wo sie selber stehen. Weil es gibt Patienten, da empfehle ich das sehr dringend, die können das aber aus vielen Gründen nicht sich dazu durchringen oder haben Angst oder ja, sind nicht so weit.
Das heißt, bei dir spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle. Im Grunde genommen, du bist, ein Teilbereich ist eine Art Coaching, sage ich jetzt mal. Es ist Koordinatorin. Du musst aus den Fragestellungen herausfiltern, was möglich ist und was nicht. Mhm. Also ist dieser Prozess, Marco hat schon gesagt, sehr intensiv, aber auch sehr langwierig, richtig? Mhm. Wann sieht der Patient Ergebnisse? Nehmen wir mal an, also folgende Situation. Der Patient kommt zu dir, der ist auch fähig, sich behandeln zu lassen, in irgendeiner Art und Weise. Wann sieht er erste Ergebnisse?
Sofort. Also in der Regel wirklich haben wir 2 Kilo pro Monat durchschnittliche Gewichtsabnahme in den ersten 4 Monaten. Das schaffen wir so bei 80% der Patienten. Natürlich, die chirurgischen Patienten nehmen dann auch schneller ab. Aber im Durchschnitt sehen wir bei über 95% eine Gewichtsabnahme. Meist so im 5-10% Bereich, wenn sie mit Ernährung und Bewegung behandelt werden. Wir haben auch eigene Datenanalysen.
Also 5-10% des Körpergewichts.
Ja, genau. Also rein mit Ernährung und Bewegung haben wir so eine durchschnittliche Gewichtsabnahme bei den Patienten, die länger als 6 Monate mitmachen, das muss man ganz klar sagen, über 10%. Und mit Saxenda beispielsweise nach 10 Monaten eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 12%, haben wir auch publiziert, mit über 1000 Patienten, wo mittlerweile Saxenda bei uns hatten. Und mit der chirurgischen Therapie können wir eigentlich auch gut sagen, haben wir Durchschnittsgewichtsabnahmen beim Bypass von 30% vom Startgewicht, beim Schlauchmagen so um die 25, beim Magenband, die noch haben jetzt 20. Also das ist jetzt ganz grob gesagt, oder? Aber das, was ich noch bedauerlich finde, dass meine konservativen Patienten nicht zu einer Jahreskontrolle kommen, obwohl ich das etabliert habe, dass die erfolgreichen Abnehmer genauso nachgesorgt werden wie die chirurgischen. Bei den chirurgischen funktioniert das gut. Da habe ich Patienten, die schon, ja, seit ich in der Schweiz bin, bei mir sind und auch bleiben. Und weil es chronisch ist und wir haben Rückfälle. Wir haben auch Rückfälle nach Jahren noch, oder? Das ist also selbst bei chirurgischen Patienten natürlich, oder?
Ja, faszinierend. Also ich habe jetzt mit Abstand die längste Folge, die wir seit langem hatten. Und es fühlt sich jetzt nicht langweilig an. Also es war sehr spannend und bin dir sehr dankbar für diese wichtigen Einblicke in deine Alltagsarbeit und in deine Tätigkeit und würde mich an der Stelle ganz herzlich für deine Zeit bedanken. Gratuliere dir zu deinem Engagement und der Kraft, die das sicherlich alles kostet. Und beglückwünsche auch deine Patienten, weil die können sich glücklich schätzen, in so einem Setting aufgehoben zu sein.
Vielen Dank fürs Kommen, Susanne.
Danke.
Das macht auch Lust auf mehr, ne? Also guck mal, wir haben jetzt über die Medikamente an sich überhaupt nicht gesprochen. Ich will jetzt nicht nochmal den Bonanza-Vergleich machen, aber über Xenical, über alle Medikamente, die es da gibt. Also ich denke,
noch eine Folge?
Ein Aspekt. Ich habe also die Frage nach der unterschiedlichen Einsatz der bariatrischen Chirurgie, die haben wir auch allgemein gestellt.
Oh,
da gibt es ja auch unterschiedliche Verfahren und mögliche Modifikationen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da noch bald eine Folge geben wird, um diesen Aspekt abzudecken. Aber für jetzt ist Schluss. Wir freuen uns wie immer über Abonnenten, richtig, Tarik? Das ist dein Part.
So ist es. Also bitte den Podcast abonnieren. Ganz wichtig für uns, um sichtbar zu sein. Besonders bei Apple Podcast ist das super wichtig. Da würdet ihr uns einen Riesengefallen mit tun.
Also, und in diesem Sinne bedanken wir uns bei allen Zuhörerinnen und Hörern.
Dankeschön.
Ciao.